Hallo, hallo, hallo. Bevor ich mit der Predigt fange, ist mir eine Sache wichtig, die ich mit euch als Gemeinde klären muss. Wenn es nur zwei Fußballvereine gäbe, welchen der beiden folgenden würdet ihr wählen? HSV oder St. Pauli? Ich stelle diese Frage, ich will gleich Handzeichen sehen, weil wenn am Ende der Predigt ihr euch dennoch in den Arm legt, liegt. Okay. War die Predigt erfolgreich? Okay. Also, HSV oder St. Pauli, die Option habt ihr. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich gerade rede, hebt einfach irgendwo die Hand. Okay. Also, HSV, einmal Handzeichen. Okay. St. Pauli, Handzeichen. Oh, wow. Habt ihr so die Gemeinden früher aufgeteilt? So, St. Pauli-Fans gehen. Ja, okay. Woran erkennt man einen HSV-Fan? Oder ein St. Pauli-Fan. Woran erkennt man die? Wahrscheinlich meistens am Trikot, meistens an den Parolen, die sie schreien. Also wenn man zum Fußballspiel geht, ist ja relativ offensichtlich, welches Team zu wem gehört. Ne, also wenn jetzt HSV gegen St. Pauli spielen würde, würde man erkennen, wer zu wem gehört, an der Kleidung zum Beispiel. An den Schals, an den Trikots. Es sei denn, man ist so wie mein Freund. Der ist mal zu einem Spiel gegangen, Hertha gegen Dortmund, und hatte ein Hertha-Trikot an. Und als Hertha gegen Dortmund verloren hat, zog er sein Hertha-Trikot aus und darunter war ein Dortmund-Trikot. Das ist kein wirklicher Fan. Ich stelle diese Frage deswegen, weil darum geht es eigentlich heute in der Predigt, um die Frage, woran erkennt wir, dass wir Fans von Jesus sind? Woran erkennt man, dass wir Nachfolger von Jesus sind? Und dazu habe ich einen Bibeltext mitgebracht, der diese Frage für uns beantwortet. Woran erkennt man, dass wir Nachfolger von Jesus sind? Und wir haben hier eine Situation, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammensitzt und diese Frage für seine Jünger beantwortet. Und wir wollen uns heute Johannes 13, 33 bis 35 anschauen. Und in dem Zusammenhang auch 1. Korinther 13, 4 bis 8. Und ich lese den Predigttext vor. Johannes 13, 33 bis 35. Liebe Kinder, es ist nur noch kurze Zeit, bis ich fortgehe und euch verlassen muss. Ihr werdet nach mir suchen. Doch wie ich schon den Juden gesagt habe, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Und in Korinther geht's weiter. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören. Jesus, wir bitten dich, dass du jetzt die nächsten Minuten gebrauchst, um uns deine Liebe wirklich zu offenbaren. Jesus, wir wollen dir nachfolgen und wir wollen dafür bekannt sein, dass wir Nachfolger von dir sind. Bitte lege du, Heiliger Geist, was dir jetzt wichtig ist, in unsere Herzen. Wir öffnen unsere Herzen, wir wollen von dir hören, wir wollen von dir unterrichtet werden, Heiliger Geist. Sprich du jetzt zu uns durch dein Wort. Amen. Also, wie ich gesagt habe, der Hintergrund von diesem Text ist, Jesus sitzt zum letzten Mal mit seinen Jüngern zusammen. Wir haben hier die Szene, sie sitzen am Tisch. Jesus führt ein, was wir heute als Abendmahl kennen, als Abendmahl feiern, und sagt, ich werde nicht länger physisch bei euch sein. Was die Herausforderung? Die Herausforderung daran ist, bis jetzt hat man einen Jünger Jesu daran erkannt, dass sie hinter Jesus hergelaufen sind. Ist Jesus nach A gegangen? Sind die Jünger nach A gegangen? Ist Jesus nach B gegangen? Sind die Jünger nach B gegangen? Hat Jesus gesagt, hinsetzen? Haben sich seine Jünger hingesetzt. Hat er gesagt, aufstehen, sind sie aufgestanden. Hat er gesagt, wir fahren mit dem Boot, fahren alle mit dem Boot. Hat Jesus gesagt, wir heilen jetzt welche. Hat Jesus geheilt und die Jünger haben zugeguckt. Also man hat erkannt, ein Jünger Jesu bis dahin, der ist einfach hinter Jesus hergelatscht. Ne, war relativ simpel. In streckenweise. Jetzt sitzt Jesus zusammen mit seinen Jüngern und sagt, hört zu, Freunde, ich werde nicht weiter bei euch sein. Ich werde physisch nicht weiter bei euch sein. Und da stellt sich doch die große Frage, wie wird man jetzt erkennen, dass jemand zu Jesus gehört? Und Jesus gibt uns hier die Antwort im Text. Er sagt, das Zeichen eines Jüngers, wenn ich weg bin, wird sein, an eurer Liebe untereinander werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also das Trikot, das die Jünger tragen, ist die Liebe untereinander. Und ich habe gedacht, wo wir gerade sowieso in der Fußballmetaphorik sind, habe ich einen Vergleich mitgebracht und habe gesagt, ein Nachfolger Jesu ohne Liebe ist wie ein Fußballer ohne Ball. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal zu einem HSV oder einem St. Pauli-Spiel gegangen seid und der Schiri hat gesagt, ey, sorry Freunde, heute leider keine Bälle am Start. Wir versuchen es heute einfach mal ohne Ball. Ja? Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen bei Google aus Kanada und da haben sie genau dies gemacht. Sie haben in dem Jugendsportverbund gesagt, wir nehmen jetzt den Ball weg, weil wir wollen nicht, dass Kinder das Gefühl haben, dass sie verlieren. Das ist pädagogisch nicht wertvoll. Also sollen die Kinder lernen, sich vorzustellen, dass es einen Ball gibt und so Fußball spielen. Die Trainer waren teilweise ein bisschen frustriert. Aber das war die Vorgabe vom Sportbund, also gab es keine Fußbälle mehr im Fußball. Und am meisten habe ich genossen, die Kommentare zu diesem Artikel zu lesen. Ja, wie Leute sich aufgeregt haben, wo kommen wir heute hin? Ja, das ist doch alles pädagogisch nicht mehr wertvoll. Heute ist ja alles möglich, sogar Fußball ohne Ball. Und ganz am Ende vom Artikel, ganz unten, wenn man bis ganz nach unten gescrollt hat, hat man rausgefunden, dass der ganze Artikel nur erfunden war und ein Satireartikel war. Also es gab tatsächlich nie einen Jugendsportbund in Kanada, wo der Fußball rausgenommen wurde. Ich musste trotzdem darüber so schmunzeln, weil genau so ein Schock ist es, wenn man merkt, man nimmt einfach den Ball aus dem Fußball. So schockiert müsste man sein, wenn man sagt, wir nehmen die Liebe aus den Nachfolgern Jesu. Also, das Zeichen eines Jünger Jesu ist die Liebe, die wir untereinander haben. Also Jesus spricht hier, ich gebe euch ein neues Gebot. Ne, das haben wir schon öfter gehört, während Jesus unterwegs war. Hier fehlt nur ein Teil. Ne, als die Pharisäer zu Jesus kommen und sagen, ey, was ist denn das wichtige Gebot? Mach mal eine Ansage, was ist hier das Wichtigste? Sagt Jesus, ich fasse mal alles zusammen und sagt, liebt Gott vom ganzen Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand und deinen Nächsten wie sich selbst. Das ist eigentlich das neue Gebot. Jetzt haben wir hier, als Jesus sagt, das Markenzeichen eines Jünger Jesu ist allerdings, liebt einander. Warum lässt er den ersten Teil raus? Warum ist nicht das Markenzeichen eines Jünger Jesu zu sagen, naja, man erkennt einen Jünger Jesu an seiner Liebe für Gott in allererster Linie und zweitens dann an der Liebe untereinander? Jesus sagt, das Markenzeichen eines Jünger Jesu zeigt sich in allererster Linie daran, an der Liebe, die untereinander herrscht. Also jetzt haben wir den Kontext geklärt. Das ist der Kontext von dem Bibeltext, in dem wir uns gerade befinden. Und wir wollen uns heute drei Fragen anschauen. Die erste Frage ist, wir wollen erstmal die Frage klären, was ist Liebe? Was ist Liebe? Die zweite Frage ist, warum sollen wir lieben? Und die dritte Frage, die wir klären können, und das glaube ich die schwerste Frage, um die es eigentlich heute geht, ist, wie können wir lieben? Also springen wir zur ersten Frage, was ist Liebe? Warum müssen wir definieren, was Liebe ist? Die Herausforderung ist, dass jeder von uns eine unterschiedliche Vorstellung davon hat, was Liebe ist. Ich weiß nicht, wer von euch guckt regelmäßig Hollywood-Filme? Mal Handzeichen. Okay, jetzt outen sich die Bollywood. Wer guckt regelmäßig Bollywood? Okay, danke. Ein Mutiger. Das Problem mit der Liebe ist, dass unsere Gesellschaft uns versucht zu definieren, was Liebe ist. Die Definition der Gesellschaft von Liebe ist vor allem beschränkt auf ein Gefühl. Liebe fühlt man. Wenn wir diese Definition von ich fühle mich verliebt, es geht um das Gefühl, das sehen wir in Hollywood-Filmen. Und Liebe ist dann nicht in Ordnung, wenn das Gefühl weg ist. Kommt es euch bekannt aus den Filmen, die wir so im Fernsehen kennen? Das ist die Definition von der Gesellschaft. Wenn wir diese Definition der Gesellschaft nehmen und sie anwenden auf unsere Gemeinde, auf die Liebe untereinander, naja, wenn ich mich nicht danach fühle, den neben mir zu lieben, was soll ich machen? Oder wenn ich in meinen Partner nicht mehr verliebt bin, dann ist es nicht mehr Liebe. Dann muss ich mir was Neues suchen. Das heißt, Ratgeber in der Gesellschaft würden mir sagen, ey, wenn du dich nicht mehr verliebt fühlst, ne, so arbeite immer daran, dass du dich verliebt fühlst. Weil sie sagen, das ist Liebe. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen ein plakatives Beispiel, aber ich mache es trotzdem. Wenn ich meinen Studenten in der Schule erkläre, dass das Liebevollste, was sie machen können, wenn sie sich begrüßen, ist, einander eine Ohrfeige zu geben. Ja, und das ist, wie wir uns begrüßen. Das ist der schönste Ausdruck der Liebe. Das heißt, von vornherein werden meine Studenten für ein Jahr trainiert. Wir begrüßen uns mit einer Ohrfeige und das ist unser Ausdruck von Liebe. Das ist unsere Definition, wie wir uns lieben. Ist natürlich übertrieben, aber die Frage, die dahinter steht, was ist wirklich Liebe? Wie wird Liebe wirklich definiert? Und deswegen habe ich euch den anderen Bibeltext angehangen, weil wir hier von der Bibel eine detailgetreue Definition haben, was Liebe ist. Und da sind wir hier mitten in 1. Korinther 13. Und da haben wir folgende Stichpunkte, die wir lesen. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, Liebe ist nicht neidisch, nicht überheblich, nicht stolz, nicht selbstsüchtig, nicht nachtragend. Liebe liebt die Wahrheit, Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, hofft immer, Liebe hört nie auf. Das ist die biblische Definition. Jetzt können wir ja mal unsere Hollywood- oder Gesellschaftsdefinition vergleichen mit der Definition, die die Bibel uns hier im Detail zum Thema Liebe gibt. Wir haben hier zwei unterschiedliche Definitionen. Die Frage ist, nach welcher Definition leben wir? Ich fühle mich nicht verliebt in Jesus. Also stimmt was nicht. Mein Glaube ist kaputt. Ich fühle mich nicht verliebt. Wenn das meine Definition ist, ja, dann hat deine Liebe wirklich ein Problem. Andererseits, die Beschreibungen, die wir hier lesen, sind auch herausfordernd. Geduldig, freundlich, nicht neidisch, nicht überheblich, nicht stolz, nicht selbstsüchtig. Jetzt kommt mein Lieblingsdefinitionsteil. Nicht nachtragend. Manche Übersetzungen übersetzen es hier sehr bildlich und sagen, Liebe schreibt keine innere Anschuldigungsliste. Wer von euch ist verheiratet? Okay. Ihr wisst, was ich meine. Auch die nicht verheirateten wissen, was ich meine. Man schreibt so schnell eine innere Anschuldigungsliste. Man weiß genau das Verhältnis von, was hat mich dem Partner angetan und was hat er mir angetan. Und das wiegt man so innerlich gegeneinander ab. Oder hier. Liebe verliert nie die Hoffnung. Ich meine, wenn wir uns die Kinder oder Menschen, die wir lieben, die vielleicht nicht mit Jesus unterwegs sind, wisst ihr, was lieben bedeutet, diese Menschen zu lieben? Bedeutet nie die Hoffnung zu verlieren. Immer an sie zu glauben. Das ist die Definition von Liebe. Wenn sie ganz weit entfernt sind von Familie, wenn sie ganz weit entfernt sind von Gott, wenn sie ganz weit entfernt sind von da, wo sie sein sollten, bedeutet Liebe, nie den Glauben zu verlieren. Nie die Hoffnung zu verlieren. Liebe hört nie auf. Also wir sind ja gerade bei der Frage, was ist Liebe? Ich versuche das einfach noch ein bisschen weiter auszuführen. Was ist Liebe? Wenn wir jetzt diese Definition der Bibel mal als Schablone über uns legen, ja? Ich stelle jetzt einfach kurz ein paar Fragen. Wenn es euch beschämt, guckt einfach kurz runter. Wenn du nun diese Definition als Schablone über dein Leben legst, wie sieht es bei dir aus? Wie sieht deine Liebe zu anderen aus? Würden andere an deinem Umgang mit deinem Partner, deinen Kindern, deinen Freunden, deinen Kollegen erkennen, dass du ein Nachfolger Jesu bist? Würden andere an deinen Instagram-Posts oder an deinen Facebook-Kommentaren erkennen, dass du ein Jünger Jesu bist? Würden andere an deinem Umgang mit streitsüchtigen Nachbarn, aufbrausenden Verkehrsteilnehmern, schlecht gelaunten Kassiererinnen, streitsüchtigen Kollegen, zickigen Elternteilen auf den Spielplätzen in der Kita oder der Schule erkennen, dass du ein Nachfolger Jesu bist? Also, das war die Frage, was ist Liebe? Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, Liebe ist nicht selbstsüchtig, sucht nicht den eigenen Vorteil, Liebe schreibt keine innere Anschuldigungsliste, Liebe verliert nie den Glauben, verliert nie die Hoffnung, Liebe bleibt immer bestehen. Ein Pastor hat gesagt, mal, das ist mir hängen geblieben, man muss nicht alle Menschen mögen. Man muss alle Menschen lieben. Und das ist die Herausforderung. Also, was ist Liebe, haben wir jetzt definiert. Nach biblischen Maßstäben. Kommen wir zur zweiten Frage. Warum ist es Jesus so wichtig, dass wir einander lieben? Warum ist es so wichtig? Und die Antwort ist ganz simpel. Die Antwort lautet Navigationssystem. Ich erkläre warum. Mein Vater hat einen schicken Dienstwagen, den darf ich mir öfter mal ausleihen. Und er hat einen echt coolen Bordcomputer mit Navigationssystem. Das heißt, wenn ich von A nach B möchte und ich nicht weiß, wo B ist, gebe ich einfach B im Navigationssystem ein und das Navigationssystem lotst mich an die Stelle, wo ich hin muss. Bis auf einmal, da kam ich morgens runter und das Navigationssystem wurde geklaut. Das war doof. Aber normalerweise, ein Navigationssystem ist dafür gebaut, dafür instruiert, dafür geschaffen, dich von A nach B zu lotsen. Ich habe es noch nie erlebt, dass ich in ein Navigationssystem die Route eingegeben habe, also die Zielkoordinate eingegeben habe. Und das Navi hat dann zu mir gesagt, ey, weißt du was, heute habe ich keinen Bock, fahr doch selber. Oder, weißt du was, heute ist Sonntag, Feiertag, heute arbeite ich nicht. Ein Navigationssystem wurde dazu geschaffen, wurde dazu designt, wann immer du die Zielkoordinate eingibst, dich zu deinem Ziel zu führen. Wir als Menschen wurden dafür geschaffen, wurden dafür designt, zu lieben. Wenn wir nicht lieben, sind wir nicht in dem, zu dem wir geschaffen werden und wir werden es nicht schaffen, in die Fülle zu kommen, die Jesus für uns hat. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, er ist gekommen, damit wir die Fülle des Lebens haben. Er sagt, ich bin gekommen, damit ihr die Fülle des Lebens habt. Das heißt, eine Erklärung, eine Antwort darauf, warum es Jesus so wichtig ist, dass wir Gott lieben, dass wir einander lieben, liegt einfach in dem, wie wir geschaffen sind. Du wirst nie in die Fülle des reichen Erbes kommen, das Jesus für dich bereithält, wenn du nicht in deiner Bestimmung lebst, nämlich in einander zu lieben. Und deswegen ist es Jesus so wichtig, deswegen sagt er, wenn ihr Gott nicht liebt, wenn ihr einander nicht liebt, dann seid ihr nicht in dem, zu dem ihr geschaffen wurdet. Und mit dem Sündenfall kam ein unglaublicher Bruch rein, der genau das kaputt gemacht hat, nämlich die Liebesbeziehung zu Gott und die Liebesbeziehung zu Menschen. Und weil wir diesen Pfad verfolgen, dieser egoistischen Liebe, wo es nicht mehr um andere geht, wo es nicht mehr um Gott geht, sondern wo es um uns geht, dieser Pfad macht uns kaputt und wird uns nicht glücklich machen. Es gibt so einen Spruch, weiß nicht, ob ihr den auch hier in Hamburg habt, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht. Dieses Prinzip macht uns kaputt. Einfach, weil wir nicht dazu geschaffen sind, nur an uns zu denken. Wie ein Navigationssystem geschaffen ist, uns zu unserem Zielort zu führen, sind wir dazu geschaffen, einander zu lieben. Also, eine Erklärung auf die Frage, warum ist es so wichtig für Jesus, dass wir einander lieben, ist schlicht und einfach, dass ihr sagt, wenn ihr nicht einander liebt, lebt ihr nicht in dem, wozu ich euch geschaffen habe, was wiederum im Umkehrschluss bedeutet, ihr werdet es nicht schaffen, in die Fülle des reichen Erbes zu kommen, das ich für euch habe. Aber jetzt kommen wir zu der spannenden Frage. Wir haben geklärt, was ist Liebe? Wir haben eine Antwort gefunden auf, warum sollen wir einander lieben? Und die Frage, die uns doch jetzt unter den Nägeln brennt, ist, wie können wir lieben? Wenn wir uns diese Definition angucken von was ist Liebe, ist doch die Frage offensichtlich, wie können wir so lieben? Wie kann jemand auf dieser Welt so lieben, wie die Bibel es definiert? Geduldig, freundlich, nicht selbstsüchtig, keine Anklagelisten führen. Wie ist das möglich? Wer auf der Welt kann so lieben? Und die Antwort ist, es kann nur einer. Es hat nur einer. Und zwar Jesus. Jesus hat genauso geliebt. Gehen wir wieder zurück zu der Szene unseres Bibeltextes. Jesus sitzt mit seinen Jüngern am Tisch. Wisst ihr, was kurz zuvor passiert ist? Kurz bevor diese Szene einsetzt, die wir nicht gelesen haben jetzt, kommt heraus, dass einer der 12 Leute ein Verräter ist, und zwar Judas. Und Jesus weiß genau, einer meiner besten Freunde wird mich jetzt gleich verraten. Und sagt es den Jüngern, die checken es nun nicht ganz. Was passiert kurz nach der Szene? Kurz nach der Szene wird Jesus verraten, wird abgeführt, gefangen genommen und alle seine Freunde sind weg. Alle seine Freunde lassen ihn im Stich. Und Jesus zieht das Ding bis ans Kreuz voll durch. Er zögert keinen Moment, obwohl er von seinem besten Freund verraten wurde. Das heißt, als Jesus ans Kreuz geht er nicht auf, weil er sagt, naja, hier ist ja keiner mehr, der mich liebt, sondern er sagt, nein, umgekehrt, weil ich euch liebe, ziehe ich das durch. Weil ich euch liebe, gehe ich ans Kreuz. Und deswegen sagt auch der Römerbrief, als wir noch gesündigt haben gegen ihn, da ist er für uns ans Kreuz gegangen. Nicht erst, als alles in Ordnung war, sondern er ist ans Kreuz gegangen, als wir ihn gehasst haben. Und Jesus nicht wusste, was wird rauskommen, wenn ich für dich sterbe? Wirst du dich für ihn entscheiden oder wirst du dich nicht für ihn entscheiden? Und Jesus ist ans Kreuz gegangen. Im ersten Johannesbrief steht die Definition nicht nur, was Liebe ist, sondern er beschreibt uns, wer Gott ist. Und dort heißt es an 2 Stellen, Gott ist Liebe. Und wenn es heißt, Gott ist Liebe, ist es nicht nur einfach eine Eigenschaft, die Gott hat oder etwas, was er mal tut oder mal nicht tut, sondern wenn hier heißt, Gott ist Liebe, bedeutet es, dass Liebe sein absolutes Sein ist. Es ist, was er ist, was er nicht einfach abstellen kann oder ablegen kann, weil es irgendein guter Charakterzug ist oder eine tolle Eigenschaft von ihm ist, sondern es ist, wer er ist. Und er war derselbe, er ist derselbe und wird immer derselbe sein. Gott ist Liebe. Und wenn wir uns die Definition angucken, wie Gott mit uns umgeht, dann haben wir diese Definition von Gott ist geduldig, Gott ist freundlich, Gott ist nicht selbstsüchtig. Wisst ihr, was es auch bedeutet? Gott führt keine innere Anklageliste gegen dich. Ich weiß nicht, wie euer Gottesbild manchmal ist. Manchmal habe ich das Gefühl, ich denke so, oh, Gott hat wieder die Woche fleißig mitgeschrieben, was ich falsch gemacht habe. Und es war eine Menge. Gott schreibt keine innere Anklageliste gegen dich. Gott verliert nie die Hoffnung. Gott gibt nie auf. Gottes Liebe hört nie auf. So ist es, wie Gott liebt. Es ist nicht nur eine Eigenschaft, sondern es ist sein Sein. Und dieses Sein ist unveränderbar. Gut, wir wissen jetzt, dass Gott so liebt. Wir wissen, dass Gott alles für uns gegeben hat. Aber wir haben immer noch nicht die Frage beantwortet, wie können wir so lieben? Wie können wir so lieben, wie die Bibel es uns sagt? Und ich habe ein paar Schritte mitgebracht, die uns dabei helfen, mehr und mehr dahin zu kommen, dass wir so lieben wie er. Und ich glaube, Jesus sagt deswegen, wir sollen einander lieben. An der Liebe untereinander werden wir erkennen, dass wir seine Jünger sind. Weil ich denke, er auch den Auftrag mit auf den Weg gibt, wir müssen es lernen. Wir sind gemeinsam unterwegs und in der Liebe untereinander werden wir lernen, was Liebe bedeutet. Und das Coole ist, dass Jesus unser Lehrer ist und uns trainiert. Und ich werde euch kurz verraten, wie Jesus euch ganz praktisch in eurem Alltag trainiert. Und vielleicht haben manche das schon mitbekommen und manche werden jetzt verstehen, aha, deswegen. Okay? Er trainiert uns ganz einfach durch andere Menschen. Okay? Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bis jetzt in jedem Hauskreis, in jeder Kleingruppe, die ich war, war eine Person, wo ich dachte, es gibt bestimmt eine bessere Kleingruppe für die Person. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In der Gemeinde, in der ich bin, gibt es bestimmt 2, 3 Personen, wo ich denke, ey, es gibt locker eine bessere Gemeinde für die als unsere, die viel mehr zu denen passen. Da überlege ich, soll ich denen das vorschlagen? Meine Motivation ist nicht tatsächlich, dass es eine bessere Gemeinde für die gibt, sondern ich bin einfach genervt von denen. Die haben Meinungen, die ich nicht vertrete, die haben Vorstellungen, die mich nerven, die haben Charakterzüge oder Verhaltensweise, die mich stören. Und ich war immer frustriert darüber. Ich bin so ein Typ, ich liebe Sachen voranzubringen. Und wenn Leute Sachen durchdenken müssen, empfinde ich, diese sind Bremser. Da denkt der Herr, nimm diese Bremser aus unserer Gemeinde. Ja, so, es tut mir leid, wir brauchen auch Leute, die denken. Ich handle schnell. Aber ich empfinde dann, nimm diese Bremser aus der Gemeinde. Ne? Und irgendwann, ich kann nicht genau sagen wann, habe ich plötzlich verstanden, hatte ich das Gefühl, Jesus lächelt mich an und sagt zu mir, Fiete, weißt du was? Die Leute sind da wegen dir. Und ich habe es erst nicht verstanden, bis er mir erklärt hat, dass er, also auch mal im Gespräch mit dem Pastor von mir, der ist noch ein bisschen weiser, der ist auch ein bisschen älter als ich, meinte zu mir, in jeder Gemeinde, in jedem Umfeld wird es einen Menschen geben, mindestens einen Menschen, den der Herr gebraucht, um dich zu trainieren in deiner Liebe. Nicht um dich zu ärgern, weil er sagt, wenn du diese Menschen nicht hast, die dich darin trainieren, wirst du nie in die Fülle des reichen Erbes kommen, das ich jetzt für dich bereithalte. Ohne diese Menschen wirst du nie verstehen, was es bedeutet, alles zu ertragen. Ohne diese Menschen wirst du nie verstehen, was es bedeutet, nie die Hoffnung aufzugeben, nie den Glauben zu verlieren, dass sich was verändert. Das heißt, ich habe mich in dem Moment entschieden zu sagen, okay Jesus, wenn immer mehr diese Leute über den Weg laufen, höre ich auf, über diese Menschen zu murren, höre ich auf, mich darüber zu beschweren, warum sie gerade in meinem Hauskreis, in meiner Kleingruppe, in meiner Gemeinde, in meinem Freundeskreis, in meiner Familie, in meinem Arbeitskollegium gelandet sind, sondern ich werde sagen, Jesus, danke für dein Training. Danke, dass du mich verändern möchtest, dass dieser Mensch da ist. Du liebst mich so sehr, dass du diesen Menschen in mein Leben stellst, um mich zu trainieren, damit ich noch mehr in die Fülle deines reichen Erbes komme. Vielleicht habt ihr jetzt schon ein paar Leute im Kopf. Behaltet die im Kopf. Der Herr liebt euch. Wenn ihr diese Menschen gerade vor Augen habt, der Herr liebt euch. Er möchte euch trainieren. Halleluja. Gute Nachricht. Also ihr merkt, die Perspektive ändert sich von, oh Herr, warum ist dieser Murrer oder warum ist diese Person bei mir, in meinem Umfeld, zu, ey Herr, danke, du trainierst mich, du liebst mich so sehr. Das heißt, haltet die Augen offen für diese Menschen. Wenn ihr diese Menschen begegnet, wisst ihr, Gott liebt euch. Und jetzt wird's ganz praktisch. Ich gebe euch 4 praktische Schritte, wie wir dorthin kommen, wenn wir diesen Menschen begegnen, wenn wir in unserem Alltag unterwegs sind und merken, unsere Liebe kommt zu kurz, was wir machen müssen, damit wir verändert werden zu noch mehr liebenden Menschen. Und der erste Schritt ist ganz einfach. Seine Liebe empfangen. Vielleicht ganz einfach. Du kannst nur das geben, was du selber empfangen hast. Ich habe einen schönen roten Opel Corsa und den liebe ich. Das ist mein erstes Auto und es ist das schönste Auto auf der Welt. Und wer es möchte, den kann ich es gerne schenken, weil ich ihn besitze. Ich habe allerdings kein Haus. Das heißt, ich kann euch kein Haus schenken, weil ich kein Haus besitze. Ich kann euch nur das geben, was ich selber habe. Alles andere wäre Diebstahl. Und das gleiche Prinzip gilt hier für die Liebe. Nur wenn wir von Gott geliebt sind und verstehen, wie sehr Gott uns liebt, wenn wir verstehen, wie geduldig er mit uns ist, wie freundlich er mit uns ist, wie bedingungslos er uns liebt, trotz unserem Schrott und trotz all dem, was wir falsch machen und trotz all dem, wo wir anderen Menschen ungerechte Sachen tun, liebt er uns. Und nur wenn wir das verstehen, können wir auch Liebe weitergeben. Nur wenn wir seine Liebe empfangen, können wir Liebe weitergeben. Und wie passiert das? Bei mir passiert es ganz praktisch morgens oder abends, wenn ich Zeit mit ihm verbringe und ich merke, da gab es eine Situation, wo ich merke, ey, ich brauchte heute wieder voll die Aufmerksamkeit von Menschen und ich habe sie nicht bekommen. Ich brauchte es heute voll, dass Menschen mir sagen, Fiete, du bist ein toller Hecht und es hat keiner gemacht. Und dann gehe ich zu Gott, dem Vater, und sage, Gott, ey, du musst mir zeigen, dass ich dein toller Hecht bin. Und ich liebe es, diese Korintherstelle zu lesen, wo er sagt, ey, so gehe ich mit dir um. Ich bin geduldig mit dir, ich bin freundlich mit dir, ich ertrage alles, selbst deinen Wunsch, ein toller Hecht zu sein. Und da wird es ganz praktisch, dass ich sage, ich suche mir immer wieder Zeiten mit Gott in meinem Alltag, wo ich sage, Gott, ich zeig mir, wie sehr du mich liebst, zeig du mir, wie geduldig du mit mir bist. Und das hängt ganz eng zusammen mit dem zweiten Schritt, nämlich seine Vergebung empfangen. Wenn immer ich merke, meine Liebe für andere kommt zu kurz, meine Liebe für ihn kommt zu kurz, halte ich inne, und sag, Jesus, es tut mir leid, ich habe schon wieder daneben gegriffen. Ich bin so ungeduldig mit meiner Frau. Ich war heute wieder so unfreundlich mit meinen Kindern. Wenn ich das merke, dann halte ich inne und sage, Jesus, du bist der Einzige, der es auf die Reihe kriegt. Hilf mir. Ich bitte dich um Vergebung, dass ich zu kurz komme. Vergebung ist der einzige Weg zur Veränderung. Also ich weiß nicht, wie es für euch läuft. Sich selbst zu verändern, ist schon nicht so einfach. Also ich habe mir so oft vorgenommen, freundlicher mit meiner Frau zu reden. Hat nicht so gut geklappt. Ich habe mir so oft vorgenommen, geduldiger mit meinen Kindern in der Erziehung zu sein. Einen Tag später wieder daneben gelegen. Bis ich angefangen habe, jedes Mal Buße zu tun vor Gott und auch vor meinen Kindern oder meiner Frau oder den Menschen um mich herum zu sagen, ey, es tut mir leid, ich war wirklich mega unfreundlich mit dir. So möchte ich nicht mit dir umgehen. Gott, es tut mir total leid. Ich bin mit deiner Tochter, ich bin mit deinem Sohn, ich bin mit deinem Geschöpf. Ich führe voll die innere Anklageliste gegen diesen Menschen. Es tut mir leid, ich möchte das hingeben. Ich möchte keine innere Anklageliste führen. Nimm du das. Wir müssen seine Liebe empfangen. Wir müssen seine Vergebung empfangen, um im dritten Schritt Vergebung weitergeben zu können und im vierten Schritt andere zu lieben. Und wenn wir den ersten Johannesbrief, wenn ihr den die nächste Woche mal durchlesen wollt, merkt ihr, Liebe und Vergebung gehören zusammen. Jesus sagt ganz einfach, nur wenn du anderen vergibst, werde ich dir auch vergeben. Weil wenn wir nicht verstanden haben, was uns alles vergeben wurde, wenn wir das nicht verstanden haben, können wir anderen auch nicht vergeben. Wenn wir verstanden haben, was uns vergeben wurde, wie groß unsere Schuld war, die uns vergeben wurde, erst dann können wir anderen vergeben. Es ist wie Jesus erklärt es ganz einfach mit einem Bild. Ein Typ hat ein paar Millionen Schulden bei einem König. Der König lässt ihn kommen, sagt, Freundchen, ich habe dir jetzt genug Zeit gegeben, du hast mich nicht bezahlt, ab ins Gefängnis. Und der Typ bettelt, nein, bitte, ich zahle dir das zurück. Ich habe doch Familie, ich habe meinen Job verloren, jetzt habe ich wieder angefangen. Und der König kriegt Mitleid und sagt, weißt du was, ich erlasse dir alle deine Schulden, die du bei mir hast. Und der Typ geht weg, läuft über die Straße, überquert gerade die Straßenseite und trifft einen Typen, der ihn 300 Euro schuldet. Und er geht auf ihn zu, packt ihn am Schlawittchen und brüllt ihn an, wo sind meine 300 Euro, die du mir schuldest? Und er sagt, oh, es tut mir so leid. In der letzten Woche hatte ich keinen Job. Diese Woche habe ich wieder einen Job. Wenn ich jetzt die Woche arbeite, kriege ich das Geld zusammen. Ich habe der Familie geglaubt. Ich bring's zusammen, ich verspreche es. Und der Typ sagt, nein. Du kannst meine 300 Euro nicht zahlen. Du gehst ins Gefängnis und er lässt ihn ins Gefängnis werfen. Der König hört davon, holt den Typen wieder zu sich, den er die Millionen von Euro erlassen hat und sagt zu ihm, was bist du für ein ungerechter Knecht? Was bist du für einer, dass du Millionen erlassen kriegst und dann schaffst du es nicht, einen anderen die paar hundert Euro zu erlassen? Also nimmt er ihn und wirft ihn ins Gefängnis. Und dieses Bild gebraucht Jesus, um uns zu erklären, wie kannst du, dem so viel vergeben wurde, anderen Menschen nicht vergeben? Nur wenn wir verstehen, wie uns vergeben wurde, können wir anderen vergeben. Es ist genau dieses Prinzip. Wir können nur weitergeben, was wir selbst empfangen haben. Und das Gleiche gilt für die Liebe. Nur wenn wir wissen, dass Gott uns bedingungslos liebt, können wir andere auch bedingungslos lieben. Und hier kommen wir wieder zu dem Training. Jesus wird dich darin trainieren. Jesus wird dir Menschen zur Seite stellen, wo genau das von dir gefordert ist, sie zu lieben oder ihnen zu vergeben. Und ich glaube, dass heute hier unterschiedliche Leute sitzen. Ich glaube, heute sitzen Leute hier, die sagen, ich brauche es, Gottes Liebe zu begegnen. Irgendwie empfinde ich nicht gerade, dass er freundlich mit mir umgeht. Ich würde so gerne wieder erleben, dass ich merke im Alltag, wie er mir zuspricht, ey, Gott ist so freundlich zu mir. Gott hat mich nicht aufgegeben. Er hat nicht die Hoffnung aufgegeben. Er hat nicht den Glauben mich aufgegeben. Vielleicht sitzt du hier und du sagst, oh, ich würde so gerne das verstehen in mir, in meinen Gefühlen, in meinem Denken, in meinem Sein, dass Gott mich liebt. Vielleicht sitzt du auch heute hier und sagst und merkst, ey, es gibt hier wirklich Leute, da muss ich um Vergebung bitten. Da war ich wirklich unfreundlich. Da habe ich die Hoffnung aufgegeben. Ich muss Gott um Vergebung bitten, dass ich die Hoffnung aufgegeben habe in den Menschen. Und sagen, ey Gott, bitte vergib mir. Ich habe da die Hoffnung aufgegeben. Danke, dass du nie die Hoffnung verlierst. Lass mich das verstehen. Du verlierst nie die Hoffnung, also brauche ich nicht die Hoffnung zu verlieren. Du verlierst die Geduld. Hilf mir, dass ich nicht die Geduld verliere. Und ich glaube, dass Leute hier sitzen, die sagen, für die es dran ist, zu sagen, ich möchte einen Schritt näher auf Menschen zugeben, denen ich vergeben muss. Sagen müssen, heute oder im Laufe der nächsten Woche muss ich jemand anderen vergeben, der nämlich genau an dieser Liste zu kurz gekommen ist, der nicht mit mir freundlich umgegangen ist, der egoistisch an mir gehandelt hat, selbstsüchtig an mir gehandelt hat. Und bei dem Thema, anderen zu vergeben, ist mir wichtig. Ich weiß, es gibt Situationen im Leben, wo es wirklich, wirklich, wirklich schwer ist zu vergeben. Und ich möchte es nicht auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ja, empfang doch die Vergebung Gottes, dann kannst du es weitergeben. So einfach ist es nicht. Es gibt Situationen, in denen manche Menschen drinne sind, die Sachen erlebt haben, wo es wirklich schwer ist zu vergeben. Und Jesus ist unglaublich toll, wie er mit uns umgeht. Er ist unglaublich geduldig, unglaublich freundlich. Und vielleicht ist heute nicht der Tag, wo du sagst, ich kann komplett vergeben, aber heute ist vielleicht ein Tag, wo du sagst, Gott, ich möchte einen Schritt weiter auf diesen Menschen zumachen. Und du hast diese Person im Kopf und sagst, Gott, hilf mir, diese Person einen Schritt mehr zu lieben und zeig mir, was das bedeutet. Und damit möchte ich eigentlich die Predigt schließen. Und mir ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir uns selbst nicht verändern können. Ein Bibelvers, den ich in jeder Predigt, die ich bis jetzt gepredigt habe, immer gebrauche, ist aus dem Hebräerbrief, wo es heißt, Jesus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und das Problem bei uns Christen ist manchmal, dass wir denken, Jesus ist der Anfänger unseres Vollglaubens und wir müssen es noch nicht zu Ende bringen. Und das stimmt nicht. Jesus ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Oder wie Philipper im Philipperbrief es heißt, er ist derjenige, der das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Vielleicht willst du ja gar nicht vergeben. Na, dann ist heute dran zu sagen, Herr, hilf mir, dass ich überhaupt jemanden vergeben möchte. Vielleicht willst du vergeben, aber du merkst, du kannst nicht vergeben. Na, dann ist vielleicht dran, Gott zu bitten, zu sagen, Gott, hilf mir, dass ich es auch vollbringen kann. Denn du bist derjenige, der das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Du bist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Und das wünsche ich mir, dass das in eurem Kopf tief verankert ist, in eurem Herzen tief verankert ist. Wir können nur das weitergeben, was wir selber empfangen haben. Und ich würde gerne, dass wir einfach einen Moment still sind. Wir haben ein Chorlied mitgebracht, Amazing Grace. Das ist wahrscheinlich eine der bekanntesten christlichen Lieder. Und diese Nachricht bringt eigentlich die ganze Predigt auf den Punkt. Nämlich, dass wenn wir verstehen, wie Gott mit uns umgeht, mit welch einer Gnade er uns begegnet, dann wird es unser Leben verändern. Von daher würde ich gerne, dass wir einfach kurz einen Moment innehalten, jeder für sich. Und vielleicht kann jeder für sich, der das möchte, vor Gott formulieren, was ihm hängen geblieben ist, was ihr hängen geblieben ist aus der Predigt. Und vielleicht welcher Punkt für euch dran ist, zu sagen, ich möchte vergeben oder ich bitte dich um Vergebung oder ich möchte deine Liebe neu erkennen. Und wir werden das Lied singen und danach möchte ich euch mit einem Segen segnen, den Paulus für die Gemeinde in Philippi aufgeschrieben hat im Philipperbrief. In Philipper 3 heißt es, und da betet Paulus regelmäßig, dass die Gemeinde erkennt in der Tiefe, Weite, Höhe und Breite, wie sehr Gott sie liebt. Und das ist ein Gebet, das Paulus absolut ernst nimmt. Dass sie erkennen in der Höhe, Weite, Tiefe und Breite, wie sehr Gott sie liebt. Heiliger Geist, wir möchten dir danken, dass du da bist. Wir danken dir für dein Wirken, wir danken dir für dein Reden. Du siehst, wo wir gerade stehen. Du kennst unsere Herzen. Danke, dass du geduldig und freundlich mit uns bist. Du möchtest uns nicht überfordern. Nimm du uns an die Hand und zeig du, was für uns heute Morgen dran ist. Zeig du uns, was für uns die nächste Woche, die nächsten Wochen dran ist. Mach du uns zu liebenden Menschen, damit wir mehr und mehr in die Fülle des reichen Erbes kommen. Herr, lass uns jetzt diesen Schritt beginnen. Danke, du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und du bist derjenige, der das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Wir brauchen das jetzt, Heiliger Geist, und wir bitten dich, dass du jetzt wirkst.